Ich bin herzlich dankbar für die Einladung. Ich bin gerne heute Abend hier bei Ihnen. Ich hatte ja schon ein paar Mal das Vorrecht und bin jedes Mal beeindruckt gewesen, wie konzentriert Sie alle während des Bibelstudiums mitgemacht haben. Bibeltraining, so soll es auch heute Abend sein. Und der Abschnitt, der uns beschäftigt, die meisten haben ja eine Bibel dabei, und ich werde aus der Lutherbibel lesen, und zwar der revidierten Ausgabe von 1975. Der Bibeltext ist Galater 1, die Verse 11 bis 24. Galater 1, 11 bis 24. Denn ich erkläre euch, liebe Brüder, dass das Evangelium, das ich gepredigt habe, nicht menschliche Lehre ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ihr habt ja von meinem früheren Leben im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes bis zum Äußersten verfolgte und sie zu vernichten suchte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit übertraf und noch leidenschaftlicher als alle für die Satzungen der Väter eintrat. Als es aber Gott gefiel, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er mir seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündigen sollte, besprach ich mich nicht erst lange mit Fleisch und Blut, ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog sogleich nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Erst nach 3 Jahren kam ich nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, und blieb 14 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich nach Syrien und Zilizien. Den christlichen Gemeinden in Judäa aber war ich persönlich nicht bekannt. Sie hatten nur gehört, der uns früher verfolgt hat, der verkündigt jetzt den Glauben, den er früher zu vernichten suchte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Im Galaterbrief geht es um den Kampf um das Evangelium. Das ist ein Thema, das auch heute wieder sehr viele Christen in der Kirche bewegt. Denn das ist ein offenes Geheimnis, das in manchen Kirchen und durch manche Theologen gesagt wird, die Bibel ist ein zeitgeschichtlich gebundenes Buch, das für uns heute nicht mehr ohne weiteres verpflichtend ist. Jesus hat es zwar gegeben, er war ein guter Mensch, aber er ist wohl am Kreuz gestorben, aber nicht leiblich auferstanden und schon gar nicht in die Welt Gottes zurückgegangen. Er wird auch nicht wiederkommen. Ich denke daran, wie es ein Theologieprofessor in Mainz einmal formuliert hat, dass die Wiederkunft Jesu am Sankt-Nimmerleins-Tag erfolgen werde. Ich muss Ihnen hier nicht viel sagen. Das Evangelium ist umkämpft. Das war schon vor 45 Jahren so. Einer meiner Lehrer, der Tübinger Professor Otto Michel, war mit in diese Fragen natürlich als Hochschullehrer hineingebunden. Wer wird an die Universität berufen? Und da war es ja so, die Generation Adolf Schlatter, Karl Heim, Adolf Köberle ging zu Ende. Und nun kamen neue Leute, neue Namen und mit ihnen auch eine neue Theologie. Und Professor Otto Michel hat sich leidenschaftlich dagegen gewehrt, dass man Professoren berufe, die nicht das klare Evangelium verkündigen. Er hat damals mir gegenüber in einem persönlichen Gespräch ein Bild gebraucht. Er hat gesagt, Herr Laubach, wenn auf dem Kasernenhof Revolution ist und da kommt einer und will die Fahne runterreißen, da kann man doch nicht zugucken, da muss man hingehen und den Mann niederschlagen. So kämpferisch war er. Aber so wird auch heute heiß gekämpft um das Evangelium. Nur, das hat es schon zu Paulus Zeiten gegeben. Und Gott hat gegen alle Widerstände dafür gesorgt, dass immer wieder doch auch klares Evangelium unter die Menschen kam. Und deshalb bei allen Streitigkeiten heute bin ich sehr getrost. Der Herr wird dafür sorgen. Das Evangelium hat auch mich erreicht, obwohl innerhalb der Familie keine Beziehungen dazu bestanden. Ich komme nicht aus einem christlich orientierten Elternhaus, genauso wenig wie meine Frau. Das Evangelium hat uns erreicht, sonst wäre ich auch heute Abend nicht hier. Und den meisten von Ihnen wird es wahrscheinlich ähnlich ergehen. Wir können dankbar sein, dass wir zum Glauben an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, gekommen sind. Und dass wir wissen, durch ihn sind wir gerettet auf Lebenszeit. Kampf ums Evangelium. In unserem Abschnitt können wir drei Gedanken entdecken. Und ich habe versucht, Ihnen so die Hauptleitlinien aufzuschreiben. Vielleicht können wir das erste schon mal auflegen. Kapitel 11 und 12 ist also das erste, was uns beschäftigen. Vers 11 und 12. Ich erkläre euch, liebe Brüder, dass das Evangelium, das ich gepredigt habe, nicht menschliche Lehre ist, nicht von Menschen kommt. Ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das Evangelium ist eine Botschaft Gottes, nicht von Menschen erdacht. Worum ging es Paulus in diesem Evangelium? Ein ganz klein wenig zum Hintergrund. Die Christen in Israel waren verunsichert, unterschiedlicher Meinung. Wenn Sie Apostelgeschichte 2 lesen, merken Sie ja, die erste Gemeinde bestand aus Juden und Proselyten. Das heißt, Menschen, die schon vorher zum Judentum übergetreten waren. Sie waren Juden oder Proselyten. Und das Gesetz zu halten, war für einen Juden ja selbstverständlich. Denn das Gesetz des Alten Testamentes war ja für Israel auch ein Zeichen der Erwählung. Sie können sich eine markante Stelle notieren, und zwar im 5. Buch Mose, Kapitel 4. Das beginnt in Vers 2 mit den bemerkenswerten Worten: Höre Israel die Gebote und Rechte, die ich euch heute lehre, dass ihr sie tun sollt, auf das ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, der Gott eurer Väter, gibt. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Und dann heißt es weiter von Vers 6 an: So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern. Dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen: Ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Ordnung und Gebote hat? Das heißt, das war Gottes Absicht, dass durch das Gesetz die anderen Völker erkennen sollten, dass Israel das erwählte Volk sei. Für die Juden war das klar, das Alte Testament ist Gottes Wort. Aber nun entstanden zwei Fragen, und zwar im Zusammenhang mit der Mission. Denn Jesus hatte ja als der auferstandene Herr gewissermaßen alles das, was er vorbereitend schon seinen Jüngern gesagt hatte, in den Missionsbefehl zusammengebunden. Geht hin zu allen Völkern und verkündigt ihnen das Evangelium. Und nun entstanden zwei Fragen bei den Juden. Die eine: Darf ein Jude in das Haus eines Heiden gehen, um dort das Evangelium zu verkündigen? Von außer aus hätte er gesagt, nein. Apostelgeschichte 10, die Begegnung mit Petrus, ist Gottes Antwort auf diese Frage. Ja. Und es entstand eine zweite Frage. Kommt ein Heide zum Glauben an Jesus als den Messias, muss er dann noch Jude werden? Muss er einen Teil des Gesetzes übernehmen oder alles? Muss er sich beschneiden lassen? Oder genügt Jesus allein? Das war die entscheidende Frage, mit der Paulus sich dann auch auseinandersetzen musste. Genügt es mit Jesus allein? Oder muss es heißen, Jesus, ja, aber noch etwas dazu, sonst ist die Sache nicht vollständig? Denn Paulus hat ja in Galatien mit Menschen zu tun gehabt, die ihm nachreißen und sagten, was der Paulus verkündet, ist nicht richtig, sondern man muss noch etwas zu Jesus hinzutun. Aber mit der Bekehrung des Apostels Paulus und seiner Berufung zum Heidenapostel hat Gott dafür die eindeutige, letztgültige Antwort gegeben. Paulus hat das Gesetz nie entwertet. Römer 7, Vers 12. Das Gesetz ist gut, ist heilig, ist gerecht. Paulus hat davon nichts abgenommen. Aber er hat deutlich gemacht, Gott hat hinter das Gesetz einen zeitlichen Schlusspunkt gesetzt. Christus ist des Gesetzes Ende. Man kann auch sagen, das Ziel. Auf ihn zielt alles hin. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Das Evangelium ist von Gott gegeben. Und zwar das Evangelium so, wie es Paulus, aber er konnte sich auch auf die anderen Apostel berufen, verkündet hat. Und was seine Gegner verwässern wollten. Evangelium macht deutlich, alle Menschen sind verloren. Das ist auch die Antwort auf die Frage nach der Judenmission. Sie wissen, auch in der Württembergischen Landeskirche ist dieses Thema heiß umstritten. War ja auch auf dem letzten Kirchentag hier. Ganz eine heiße Debatte. Müssen wir auch den Juden das Evangelium sagen oder nicht? Israel ist das erwählte Volk, ist gar keine Frage. Aber seitdem Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, kommt niemand an ihm vorbei. Jeder kann gerettet werden. Jude und Heide. Aber gerettet werden wir allein durch Jesus Christus. Der Weg der Rettung, so wie es Paulus Römer 3, Vers 25 gesagt hat, alle sind Sünder, wir alle mangeln der Herrlichkeit, die Gott uns ursprünglich zugedacht hat, und werden gerecht umsonst, ohne irgendeine Vorleistung durch den Glauben an sein Blut. So, wie es der Mitapostel Johannes gesagt hat, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, dadurch, dass Jesus für mich starb, weiß ich, meine Sache mit Gott ist in Ordnung. Aber nur dadurch, durch nichts anderes. Und die Frage war ja für Paulus, und deshalb betont er so stark, das hat sich kein Mensch ausgedacht, das habe ich mir auch nicht ausgedacht, das hat Gott so offenbart. Johannes 3, Vers 16, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Allein durch den Glauben. Allein durch Jesus Christus, so wie es Apostelgeschichte 4, Vers 12, Petrus sagt, es ist in keinem anderen das Heil. Und sehen Sie, liebe Freunde, wenn Sie heute das auch frommen Leuten sagen und auch Theologen, dann heißt es, ach so, sie gehören zu den Evangelikalen oder sie sind ein Fundamentalist, sie gehören zu den Extremen, dann werden sie in die Ecke gestellt. Aber darum ging es Paulus, daran festzuhalten. Es ist in keinem anderen das Heil. Aber weil das so ist, dürfen wir ja auch so dankbar und froh darüber sein, dass das gilt, was Johannes in seinem Brief 1. Johannes 5, Vers 12, ich hoffe, Sie können die Bibelstellen verfolgen, sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Das heißt, wenn ich mein Leben Jesus Christus ausgeliefert habe, dann bin ich Gottes Kind, er hat mich dazu gemacht und mehr als Jesus Christus brauche ich nicht, mehr gibt es auch nicht. Und sehen Sie, darum hat Paulus gekämpft, niemand soll das Evangelium verfälschen. Und ich habe deshalb das alttestamentliche Wort im Zusammenhang gelesen, ihr sollt nichts davon tun und nichts hinzufügen. Und wir haben mit beiden Richtungen immer wieder zu tun, auch in unserer Generation. Da gibt es die einen, die tun etwas davon. Die sagen, man muss sich nicht bekehren. Oder die sagen, so ernst musst du Gottes Wort nicht nehmen. Ich will keine Namen nennen von denen, die so lehren oder das öffentlich sagen. Sie nehmen etwas weg vom Wort Gottes. Und es gibt aber auch andere, die sagen, das ist schön, dass du an Jesus glaubst. Aber, und ich zitiere jetzt aus einem Buch einen Satz auswendig, erst dadurch, dass man zu Bekehrung und Wiedergeburt noch eine Taufe mit dem Heiligen Geist empfängt, dadurch wird erst die Wiedergeburt vollständig. Sie tun etwas hinzu. Die entscheidende Frage, um die es in der ganzen Bibel geht, ist die, ist uns mit Jesus Christus, mit seinem Kommen in diese Welt, mit seinem stellvertretenden Tod am Kreuz, mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt, ist uns mit ihm, dem lebendigen Herrn, alles geschenkt von Gott? Oder fehlt da noch was? Gibt es noch etwas Zusätzliches? Und Paulus sagt, nein, es gibt's nicht. Und das haben sich nicht Menschen ausgedacht. Menschen möchten es vielleicht anders haben. Menschen möchten vielleicht, naja, etwas davon tun oder dazu tun. Das ist das Erste, was uns hier beschäftigt. Und Paulus hat darum gekämpft. Und wir sollten zunächst mal für uns ganz persönlich sagen, ich will bei dem schlichten, einfachen Evangelium bleiben. Das reicht aus. Und ich gehe dann eben auch dahin, wo das schlichte, einfache Evangelium Jesus und Jesus allein verkündet wird. Das zweite in den Versen 13 bis 16. Paulus erzählt von sich selbst. Vers 13 bis 16. Ihr habt ja von meinem früheren Leben im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes bis zum Äußersten verfolgte und sie zu vernichten suchte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit übertraf und noch leidenschaftlicher als alle für die Satzungen der Väter eintrat. Im Alten Testament begegnen wir ja immer wieder der Tatsache, dass die Propheten Israel mahnen, dass äußere Frömmigkeit nicht ausreicht. Jesaja 29, Vers 13. Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Einer der scharfen Kritiker der landläufigen Gottesdienste war der Prophet Amos, dem Gott sagte, geh hin und sag den Leuten, tut von euch das Geplärr eurer Lieder. Ich mag es nicht mehr hören. Ihr seid mit eurem Herzen weg von mir. Da gab es Opfer, da gab es Lieder, da gab es Gottesdienste, aber es war eine Frömmigkeit, ohne dass das Herz bei Gott war. Und für uns ist es so. Nur Jesus Christus kann unser Innerstes, unser Herz wirklich mit Gott verbinden. Darum habe ich so formuliert, das war ja das, was Paulus durchexerziert hat. Er hat ja leidenschaftlich die Gemeinde Jesu bekämpft. Er hat sie verfolgt, um sie zu vernichten, weil er Frömmigkeit ohne Jesus wollte. Er konnte sich das nicht vorstellen. Und damit unterstreicht er ja noch einmal das, was er im Satz vorher gesagt hat. Das Evangelium, das ist nicht etwas, was Menschen sich ausdenken können. Das ist eine Botschaft, die von Gott gegeben ist. Er hat geeifert für die Reinheit des Volkes Gottes, aber auf einem völlig falschen Weg. Er sagt ja im 1. Timotheus 1, Vers 13, ich war ein Lästerer und Gewalttäter. Paulus hat im Laufe seines Glaubenslebens einen immer schärferen Blick für seinen falschen Weg gewonnen. Einer seiner frühen Briefe ist der 1. Korintherbrief. Und 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 9, schreibt er, ich bin der geringste aller Apostel. Da sieht er die 11 oder 12 in einer Reihe und er ist das Schlusslicht. Viel später, Wahrscheinlich aus dem Gefängnis in Rom hat er den Epheserbrief geschrieben. Und Epheser 3, Vers 8, da schreibt er, ich bin der Geringste unter allen Heiligen. Da sieht er die ganze lange Marschkolonne der Glaubenden, der Heiligen und Schlusslicht der Apostel Paulus. Und an seinen Mitarbeiter Timotheus, als einen der letzten Briefe, schreibt er, ich bin der Erste aller Sünder. Da sieht er die unübersehbare Marschkolonne der Sünder. Und Nummer eins ist Paulus. Warum? Weil er sagt, das war der größte Widersinn meines Lebens, fromm zu sein ohne Jesus. Es geht nicht ohne ihn. Und dann schaut er zurück auf seine Bekehrung. Und er sagt, Gottes Gnade hat mich erwählt und berufen. Als es aber Gott gefiel, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er mir seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündigen sollte. Das ist wichtig für jeden unter uns, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn kennt, dass wir das nie vergessen. Dass wir dazugehören dürfen, ist nicht unser Verdienst. Ich will es sehr persönlich sagen, dass ich dabei bin. Bis heute verdanke ich alleine meinem Herrn Jesus Christus. Je länger ich diesen Weg gehen darf, umso mehr staune ich, dass er mit einer Person wie mir zu tun haben will, mich festgehalten hat. Aber es macht mich auch sehr froh. Erwählung und Berufung, und zwar auch zum Dienst. Paulus hat ja einen einmaligen Dienst bekommen. Das hat ihm schon der Jünger Ananias aus Damaskus gesagt, als er zu Paulus ging und ihm betend die Hände auflegte. Er ist ein auserwähltes Werkzeug und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Niemand von uns wird einen Dienst wie der Apostel Paulus haben. Er war grundlegend mit dem, was Gott ihm anvertraut hat, für die Gemeinde Jesu aller Zeiten. Aber jeder, der zum Dienst gerufen wird, jeder Christ, der bekehrt wird, der zum Glauben an Jesus kommt, der sich in die Gemeinde des Jesus Christus eingliedern lässt, hat ja auch irgendwelche Dienstaufgaben. Es gab in Berlin lange Zeit in Berlin im Osten nach dem Ersten Weltkrieg den Pfarrer Erich Schnepel, der die Stadtmission dort leitete. Und die verantwortlichen Brüder pflegten dann, wenn einer kam und sagte, ich möchte gerne hier also zu dieser Gemeinde gehören, dann haben sie ihm gesagt, herzlich willkommen. Nun sieh dich um, liebe Schwester oder lieber Bruder, wo du Arbeit findest. Und wenn du im Vierteljahr keine gefunden hast bei uns, dann gehörst du sicher nicht zu uns. Irgendeinen Dienst kann jeder tun in der Gemeinde Jesu. Keiner ist in der Gemeinde Jesu zur Arbeitslosigkeit verurteilt. Sondern irgendwas können wir tun. Und einer der schwersten Dienste, das sage ich sehr bewusst, ist der treuer und ständiger Fürbitte. Da mangelt es oft. Wir haben ja auch oft, sind wir so mit dem Beruf beschäftigt oder was. Heute habe ich mehr Zeit als früher. Aber trotzdem, es gibt auch viele andere Dienste. Und der unscheinbarste oder bescheidenste Dienst in den Augen der Menschen kann in Gottes Augen unendlich wertvoll sein. Aber alles das, Erwählung und Berufung, sind Geschenk der Gnade Gottes. Und Paulus erwähnt hier etwas, was uns staunen lässt. Er sagt, Gott hat mich von Mutterleib an ausgesondert. Wenn Sie Jeremia 1, Vers 5 lesen, dann merken Sie, das hat Gott auch dem Propheten Jeremia gesagt. Schon von Mutterleib an habe ich dich erwählt. Und Psalm 139, Vers 16, alle Tage meines Lebens waren vor dir aufgezeichnet, als noch keiner da war. Das ist etwas Wunderbares, dass Gott für jeden Menschen einen wunderbaren Plan hat. Und Es fällt uns manchmal vielleicht schwer, einen solchen Plan zu entdecken. Aber ich vergesse nicht, wie einer, der lange Zeit zu der Gemeinde gehörte, in der ich Dienst tat, der dann nach Frankenland verzog, mir schrieb: Ich sitze jetzt 10 Jahre im Rollstuhl, aber ich habe immer noch kleine Aufgaben, die ich für Jesus tun kann. Er hatte in seinem Leben trotz der Behinderung einen tiefen Sinn entdeckt, von Jesus ein erfülltes Leben geschenkt bekommen, trotz seines zunehmenden Alters und seiner ständigen Behinderung. Und Paulus sagt: Gott hat mir, so wird es hier übersetzt, eigentlich heißt es, der seinen Sohn in mir offenbart hat. Hier heißt es in dieser Ausgabe der Lutherbibel, dass er mir seinen Sohn offenbarte. Es geht ja um die Begegnung vor Damaskus. Aber das macht Paulus hier deutlich, dass zu dieser äußeren Erscheinung diese innere Gewissheit kam in mir. Gott schenkt uns durch seinen Heiligen Geist diese innere Gewissheit, er hat mich zu seinem Kind gemacht. Manche kommen ja durch irgendein äußeres Erlebnis zum Glauben an Jesus Christus. Aber diese Erlebnisse verblassen. Aber dass ich innerlich ganz getrost sein kann, auch wenn diese Erfahrung 20 Jahre zurückliegt: Er hat mir seinen Sohn offenbart. Das geschieht durch Gottes Heiligen Geist. Und mit der Bekehrung, das sagte ich eben schon, beginnt auch der Dienst für Christus. Für Paulus, und das werden wir im dritten Abschnitt jetzt sehen, das sind die Verse 17 bis 24. Da blendet Paulus noch einmal zurück und er sagt, als er dieses Erlebnis vor Damaskus hatte, und wir wissen, er kam in die Stadt, Ananias half ihm zum Durchbruch, zum lebendigen Glauben, legte ihm die Hände auf, betete mit ihm, Paulus ließ sich taufen. Und dann sagt er: Ich ging nicht hinauf nach Jerusalem, sondern zog sogleich nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Erst nach 3 Jahren kam ich nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen, und blieb 14 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich nach Syrien und Zilizien. Wir haben noch ein viertes Bild, vielleicht kann man das eben mal auflegen, und zwar, das ist die Landkarte, damit wir uns das eben vergegenwärtigen. Wenn die Bibel, da unten, vielleicht kann man sogar so weit reinschieben, dass das wichtige Meer in die Mitte kommt. Ja, vielen Dank. Also, die Farben sind vielleicht nur schwach zu erkennen. Das erste ist ganz rechts unten eine braune Linie. Wenn die Bibel von Arabien spricht, dann meint sie nicht die arabische Halbinsel, also nicht Saudi-Arabien oder den Jemen, sondern es war das Ostjordanland, in dem es seit etwa 300 vor Christus ein arabisches Königreich, die sogenannten Nabatäer, gab. Und unter den Nabatäern gab es auch Juden und Proselyten. Es hat also auch dort Synagogen gegeben. Und das ist sehr deutlich, wenn Sie Apostelgeschichte 2, Vers 11 sich notieren. Da heißt es, dass unter den Zuhörern bei der Pfingstpredigt des Petrus auch Leute, auch Araber waren. Das waren Leute aus Arabien. Das heißt, es waren Juden aus Arabien. Denn es heißt ja, wir sind da Juden und, Luther-Übersetzung, Judengenossen, Proselyten, also Araber, die sich der Synagogengemeinde angeschlossen hatten. Die haben am Pfingsttag Petrus predigen gehört. Und nun sagt Paulus, ich ging nach Arabien. Mehr sagt er darüber nicht. Aber, und deshalb kann ich auch nichts Genaues darüber sagen. Nur ein Mann, der mit so brennendem Herzen jedem, den er traf, das Evangelium gesagt hat, wird wahrscheinlich nicht dorthin gegangen sein, um jetzt in der Stille zu meditieren. So haben manche gemeint. Er sei vielleicht auch in eine klösterliche Gemeinschaft gegangen, etwa zu den Essenern, und habe sich von dort belehren lassen. Paulus sagt, ich habe es nicht von Menschen gelernt, sondern Gott hat mir sein Evangelium anvertraut. Er wird wahrscheinlich eine Zeit lang dort missioniert haben und sagt, und kam wieder nach Damaskus. Das heißt ganz klar, erst war in Damaskus, dann ging er dorthin. Danach geht er nach Jerusalem. Der blaue Pfeil oder der Liederpfeil führt darunter. Und dann erst nach Syrien, über Caesarea nach Syrien und Zilizien. Und zwar gibt es beide Möglichkeiten. Es gab damals eine sehr gute Schiffsverbindung von Caesarea bis nach Kleinasien. Aber es gab auch eine Karawanenstraße. Wir wissen nicht, welchen Weg er genommen hat. Und nun legen wir nochmal das andere auf, den dritten Teil. Paulus geht zuerst ins Ostjordanland und zurück nach Damaskus. Von Damaskus nach Jerusalem, Apostelgeschichte 9, Vers 26 bis 29, wird uns das berichtet. Da heißt es, als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm sich seiner an und führte ihn zu den Aposteln. Und Saulus erzählte ihnen, wie er auf dem Wege den Herrn gesehen, wie der mit ihm gesprochen und wie er selbst in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte unerschrocken im Namen des Herrn Jesus. Und dann heißt es, er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Syrien und Zilizien, nämlich nach Tarsus. Er ist auch in diese Gebiete hineingekommen und davon heißt es ja dann, das ist ja das in Vers 30, Apostelgeschichte 9, Vers 30. Und sehen Sie, ich sage mir immer wieder, ja, es geht doch nicht alles nach Laubacher Elle oder nach Laubachschen Wünschen. Hier sind große Lücken. Paulus hat den Mut zur Lücke gehabt. Er hat gesagt, man muss doch nicht alles erzählen. Und ich möchte daran lernen, Paulus hat sicher wunderbare Dinge mit Gott erlebt, aber manches davon hat er in seinem Herzen verschlossen. Man muss das nicht jeder Zeitung mitteilen und auch nicht überall breittreten. Ein deutliches Beispiel dafür, für diesen Mut zur Lücke, dass Paulus nicht alles erzählt hat, ist das Beispiel Apostelgeschichte 27 von Vers 14 an. Sie kennen die Geschichte, der Schiffbruch, den Paulus erlitten hat, als er als Gefangener nach Rom kommen sollte. Und jetzt müssen Sie daneben aus einem viel früheren Brief lesen, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11. Da sagt Paulus, fünfmal habe ich von den Juden 40 Geißelhiebe, weniger einen erhalten. Dreimal bin ich mit Stöcken geschlagen und einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf hoher See. Das war alles vor Apostelgeschichte 27. Er hat wahrscheinlich dem Lukas gesagt, du musst nicht alles schreiben. Schreib das, was wichtig ist. Nicht Paulus ist wichtig, sondern der Herr. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir lernen können. Es gibt manche Glaubenserfahrungen, da wird man nur im kleinen Kreis drüber sprechen. Vielleicht nur unter vier Augen, aber nicht überall. Aber entscheidend ist für Paulus, welches Echo sein Leben und sein Dienst hatte. Und damit schließen wir, denn der letzte Vers hier heißt, in unserem Abschnitt, die Gemeinden in Judäa hatten gehört, der uns früher verfolgt hat, der verkündigt jetzt den Glauben, den er früher zu vernichten suchte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. Das ist das Allerwichtigste, was es für unser Leben gibt. Dass wir klar festhalten, ich werde gerettet allein durch Jesus. Und wenn ich bekehrt bin, dann entdecke ich, alles ist Gnade. Das bewahrt vor geistlichem Hochmut. Und ich darf darum beten, dass über meinem Leben andere Gott preisen. Das ist das Allerwichtigste. Dass durch unser Leben andere gesegnet werden. Nehmen Sie das mit. Wandeln Sie es um in Ihr persönliches Gebet. Danken Sie heute Abend ganz persönlich, in der Stille, wenn Sie zu Hause sind, noch einmal Jesus: Herr, ich danke dir, dass du mich errettet hast und dass ich nichts anderes bedarf als nur dich allein. Und sagen Sie es ihm: ich danke dir für deine Gnade der Erwählung und Berufung. Es ist Gnade. Und bitten Sie: gestalte mein Leben so, dass andere, wenn sie mir begegnen, Gott preisen. Es ist das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat: lasst euer Licht leuchten. Matthäus 5, Vers 18. Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel darüber preisen. Das ist meine Sehnsucht, dass Gott mein Leben dazu macht, dass andere darüber Gott preisen. Nicht mich, sondern Gott. Und darum darf man bitten. Und das darf ich jetzt zum Schluss noch mit Ihnen tun. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der alleinige Erlöser bist, dass wir nichts anderes bedürfen und dass du dich selbst so herabneigst und demütigst, dass du dich jedem von uns anbietest, dass du der Heiland eines jeden sein möchtest. Herr, lass uns diese frohe Botschaft hinaustragen in eine Welt, die nichts mehr von dir weiß. Und hilf uns, so mit dir zu leben, dass andere Menschen durch uns dazu kommen, dich zu preisen. Amen.